Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans. Wir sind bei der 5. Ausgabe von Entmanns Ecke bei Total beglubbt und in Kooperation mit Clubfans United. Ich habe die letzten Male am Ende immer vergessen, darauf hinzuweisen, dass ihr uns bitte rezensiert und abonniert. Tut es bitte ganz fleißig. Diesmal sage ich es vorneweg, dann kann ich es nicht vergessen. Hilft uns immer viel und da stehen wir weit oben in den Charts und dann kriegen wir mehr Hörer und das ist immer schön. Heute möchte ich mich mal um die Frauenabteilung beim 1. FC Nürnberg kümmern. Das ist ein Feld, wahrscheinlich wird es vielen Hörern auch ähnlich gehen wie mir, wo ich mich überhaupt nicht gut auskenne. Dafür habe ich gleich einen Gesprächspartner in Osman Cankaya. Der trainiert die erste Damenmannschaft beim 1. FC Nürnberg und der kennt sich super aus. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist, zu Gast. Hallo Osman.
Servus Jakob, hi.
So, wir haben gerade drüber geredet, über dich ist im Print auch schon öfter was geschrieben worden. Du bist ja ein recht junger Trainer noch für eine Regionalligamannschaft mit Ambitionen. Mhm. Ist das wahrscheinlich auch nicht die Ausnahme. Nur ganz kurz zu deiner Person. Wie lange bist du denn schon beim Club, beziehungsweise wie ist der Club auf dich aufmerksam geworden?
Ich glaube jetzt das 5. Jahr, also ich glaube 4 Jahre, die ersten 4 Jahre ging in der Jugend rum, in der U17-Bundesliga und das 5. Jahr und aufmerksam wurde man durch den damaligen U17-Trainer, der quasi mich mit ins Boot geholt hatte. Also schon jetzt eine kleine Weile her mit 5 Jahren. Und ja, durch einen damaligen U17-Trainer, der mich mit ins Boot geholt hatte, war auch für mich Neuland im Frauenbereich. Ich hatte vorher auch nur Jungs, beziehungsweise im Mädchenbereich. Und ja, seitdem geht es so weiter.
Ja, und welche Trainerlizenz hast du da schon erreicht?
Bei der Elite-Jugend, für mich war es allerdings immer ganz interessant oder eher interessant, so ein bisschen tiefgründiger in das Ganze reinschauen zu können. Das heißt, mich hat eigentlich immer so ein bisschen das Scouting interessiert, mich hat so ein bisschen die Analysen vor dem Spiel interessiert und mich hat im Nachgang die Analysen interessiert. Deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen zum Trainergeschäft gekommen. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Inhalt des Trainerdaseins und des Trainerlebens, sondern eigentlich aufgrund der Analysen. Und ja, dann hat mir das Trainergeschäft auch Spaß gemacht. Also normalerweise kommt man ja zunächst ins Trainergeschäft rein und interessiert sich dann vielleicht so ein bisschen für Scouting und für die Analyse und bei mir war es eben so ein bisschen andersrum.
Ah, okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es im Damenbereich im Fußball in der 3. Liga, in der ihr seid, auch so relativ viele der Aufgaben bei dir dann liegen. Also du wirst wahrscheinlich nicht viele Leute um dich rum haben, die dir Scouting und Verpflichtungen abnehmen. Wie viel seid ihr denn insgesamt da in eurem Team?
Total cool. Ja, doch, habe ich. Also ich habe tatsächlich einige Leute, die mir die Arbeit abnehmen. Also wir haben jetzt gerade in der ersten Mannschaft, also Scouting läuft natürlich dann primär über mich. Allerdings läuft die Kaderplanung nicht über mich. Das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt. Wir haben insgesamt im Trainerteam der ersten Mannschaft 4 Leute, die sich intensiv drum kümmern, außer mir, also inklusive mir, die sich um die sportlichen Belange der ersten Mannschaft kümmern. Dann habe ich noch 2 Co-Trainer, einen Torwarttrainer. Wir teilen uns die Aufgaben gut auf. Dann haben wir noch eine Teammanagerin, die dann organisatorische Aufgaben übernimmt. Und sportlich gesehen ist es bei uns so, dass der erste, beziehungsweise einer unserer Co-Trainer, der Christian Göbel, die Mannschaftsanalyse übernimmt, die Gegneranalyse übernimmt, die dann an uns weiterleitet. Dann haben wir mit Hadi Sauer noch einen Co-Trainer, der sich um mannschaftsinterne Sachen, um die Auslegung der Taktik, also dass wir mit die Einzelgespräche mit den Spielern, all das in der Trainingswoche kümmert und das führt dann alles so ein bisschen zusammen. Das heißt, wir sprechen uns am Anfang der Woche nochmal ein bisschen ab, haben meistens dann am Sonntag bzw. am Montag die Analyse schon vorliegen vom nächsten Gegner, die letzten 3 Spiele, wann die Tore geschossen haben, wer die Tore schießt, ob es auffällig ist, in welcher Minute die oftmals Tore schießen und genau, arbeiten das ein bisschen auf. Und nehmen es dann ab Mittwoch in unserem Trainingsalltag so auf, sodass wir am Sonntag auch gut vorbereitet sind auf das Spiel. Ja.
Ja, sehr interessant. Im Ligenvergleich, wie würdet euch da, was die Professionalisierung angeht, wie würdet euch da einschätzen? Es klingt für mich nämlich schon sehr, sehr weit, oder ist das der Usus?
Nee, gar nicht. Das trägt der Name mit sich. Das tragen natürlich die vorgelebten Strukturen, die man dann doch im Verein hat, aufgrund langjähriger Erfahrung mit einer U17-Bundesliga-Mannschaft, mit einer U16-Bayernliga-Mannschaft, die auch da permanent mit drin sind. Ich glaube, das sind so Strukturen, die sich über die Jahre hinweg erarbeitet haben. Also wir spielen immer noch gestern zum Beispiel in Dingolfingen beim SV Frauen-Biburg. Ich glaube, da werden noch andere Strukturen gelebt, sowohl was die sportlichen Belange angeht, als auch natürlich strukturell stoßen wir da natürlich oftmals auf Mannschaften, die uns, also denen wir deutlich voraus sind. Zählt zwar nicht immer im Fußball, ist auch nicht immer förderlich fürs Ergebnis unbedingt, ist aber schon oft so, dass viele dann das Staunen anfangen im Frauenfußballbereich, ob das jetzt Zweitligisten sind oder Drittligisten sind, die dann unsere Strukturen so ein bisschen erleben.
Kann ich mir vorstellen. Ist ja schön, dass in dem Bereich auch beim Club investiert wird. Ja, zum Glück ist es ja nicht so, dass beste Voraussetzungen zu besten Ergebnissen führen, weil sonst könnten wir uns gleich wieder aus der Bundesliga abmelden.
Das stimmt, ja.
Aber klingt für mich schon insgesamt so, als seid ihr da nach oben orientiert in eurem Bericht auf der Seite von euch, 1. FC Nürnberg Mädels, schreibt ihr davon, dass ihr euch nach oben orientiert, dass ihr um den Aufstieg mitspielen wollt. Das wäre dann in die zweite Bundesliga. Wie viele steigen denn auf aus der Regionalliga Süd, beziehungsweise gibt es da dann noch ein das K.O.-Spielsystem oder
wie läuft das? Ja, also es ist wie bei den Männern, nur dass die Männer eben in die dritte Liga aufsteigen und wir in die zweite. Die zweite Liga ist auch eingleisig, das heißt deutschlandweit. Der erste würde die Qualifikationsrunde spielen und der zweite würde noch eine Qualifikationsrunde spielen. Der zweite Platz im Süden wäre deshalb noch mit dabei. Alle anderen Regionalligen haben lediglich einen Startplatz für diese K.O.-Phase bzw. K.O.-Spiele. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Regionalliga Süd mit Abstand wahrscheinlich die stärkste Regionalliga deutschlandweit ist. Einfach aufgrund der Leistungsdichte, die natürlich mit Top-NLZ-Vereinen hier eher gegeben ist, plus die Größe der zwei Bundesländer mit Baden-Württemberg und Bayern. Hessen kommt ja auch noch mit dazu. Es fällt jetzt aber nicht so auf in der Fläche. Ist einfach Süden der die stärkste Regionalliga und somit haben wir zwei Startplätze für die Qualifikation in die zweite Bundesliga.
Und wenn du sagst, dass klassischerweise die Liga die stärkere ist, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass am Schluss ein Aufsteiger dann aus der Regionalliga Süd feststeht, oder?
Also wenn alles normal läuft, das sind halt zwei Spiele. Also klar, man arbeitet eine komplette Saison hinweg auf zwei Spiele und dann ist es schon ermüdend, wenn man diese zwei Spiele spielt. Wir haben die Regionalliga mit den meisten Teilnehmern. Das heißt, wir haben nochmal, ich glaube, vier Spiele in der Saison mehr als alle anderen Mannschaften. Das heißt, für uns ist die Saison schon ewig lang. Wir haben schon Mitte August damit angefangen und ziehen das bis Ende Mai, glaube ich, durch. Normalerweise, rein auf dem Papier, ist es so, dass der aus der Regionalliga Süd kommt, die besten Karten hat, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Gut. Wie viele Startplätze sind es dann insgesamt in der zweiten Liga?
Ich glaube, der Süden meint es jetzt, die bekommen zwei. Also, der erste und der zweite, dann teilt sich noch. Also es sind insgesamt vier Plätze, die du bekommst, sind vier Absteiger aus der
Also insgesamt vier Plätze.
Genau, aus der zweiten Liga sind vier Absteiger.
Ah, okay. Ja, das ist schon auch sehr viel, wenn man überlegt. Naja. Gut, und ihr orientiert euch da nach oben. Das sind ja Nachrichten, die durchaus positiv für uns dann klingen. Ich glaube, der Blick auf die Tabelle, der lässt dann diese wohligen Gefühle dann durchaus bestätigen. Ihr habt bis jetzt 5 Spiele gemacht und da kommen wir dann gleich dazu. Da kannst du mir dann erzählen, wie die so für euch gelaufen sind. Gleich dazu heißt's, weil in dieser Woche auf meinsportradio.de noch mehr los ist als nur Entenmanns Ecke und total bekloppt. Auch wenn die Länderspielpause endlich vorbei ist. Und da wollen sie euch vorstellen, was noch so los ist.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Und da sind wir schon wieder. Osman, erzähl mir doch mal, wie die ersten 5 Spiele so für euch gelaufen sind.
Ja, ergebnistechnisch ganz gut. Also wir hatten mit am ersten Spieltag mit einem Aufsteiger zu tun. Ein gewöhnungsbedürftiger Aufsteiger, der sehr aufs Kontern aus ist, wie die meisten Mannschaften dann gegen uns. Was uns natürlich so ein bisschen das Leben erschwert, ist das größte Problem in der Liga ist eigentlich die Platzverhältnisse. Also das mal abgesehen von Ingolstadt und Freiburg und uns läuft man dann meistens natürlich auf Dorfplätzen dann ein bisschen auf, was uns unseren Spielern dann die technisch natürlich ihre Hausaufgaben alle gemacht haben und somit auch wahrscheinlich zu den Besten der Liga gehören, uns ein bisschen das Ganze erschwert. So war es auch am ersten Spieltag. Damit haben wir eigentlich am meisten zu kämpfen und anstatt gegen Gegner haben dann mit 1-0 gewonnen. Was uns ausmacht, und das ist trotz unseres frühen Angriffspressings, ist eigentlich immer wieder, dass wir eine extrem gute defensive Stabilität haben und somit den Gegner sehr, sehr weit vom eigenen Tor weghalten können. Das erste Spiel 1-0 gewonnen, dementsprechend auch hätten auch durchaus mehr machen können. Das zweite Spiel war schon ein Ticken schwieriger, war zu Hause gegen einen Absteiger aus der zweiten Liga mit VfL Sindelfingen, die auch eine ganz lange Frauenfußballtradition haben. Sind südlich von Stuttgart in Böblingen, die uns das Leben so ein bisschen schwer gemacht haben. Wir haben 4-4-2 sehr, sehr geordnet standen, sehr strukturiert standen und wir uns quasi durch dieses Bollwerk erstmal durchkämpfen mussten. Haben dann auch mit 1-0 gewonnen. Das sehr minimalistisch. Das dritte Spiel war in Calden, war wahrscheinlich so mit eins der schwierigsten Auswärtsspiele, weil die Anfahrt ist schon sehr, sehr happig. Das ist so die Grenze zwischen übernachten wir oder übernachten wir nicht. Das war nördliches Hessen, das ist bei Kassel. Auch ein Aufsteiger, sehr darauf bedacht, mit langen Bällen ihre Stürmer vorne einzusetzen. Das heißt, wir durften nicht so viel aufmachen vorne. Die hatten bis dato alle Spiele gewonnen, auch gegen etablierte Regionalligisten bereits schon gewonnen. Wir durften nicht so weit aufmachen, durften es auch nicht nach hinten drängen lassen. Das heißt, wir mussten so ein gesundes Mittelmaß finden, sind dann mit 1-0 in Führung gegangen und haben eben durch so einen langen Ball, wo wir vergessen haben, auf den zweiten Ball nochmal drauf zu pressen, das 1-1 kassiert, dann ein ordentliches Spiel, aber trotzdem abgeliefert, auch gegen einen wirklich kompakten und schnellen Gegner. Und das letzte, beziehungsweise das Spiel, was wir jetzt dann gespielt haben, war gegen das letzte Spiel, was wir gespielt haben, war gegen Frauenbiburg. Das war davor, also zwischen Frauenbiburg und Calden hatten wir noch gegen in Freiburg gespielt und 3-0 gewonnen. Das erleichtert uns immer ein bisschen das Leben, weil wenn Mannschaften tatsächlich mitspielen wollen, so wie der SC Freiburg auch das möchte, können wir auch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr nach vorne machen. Und das zeigt sich dann auch im Ergebnis aus mit 3-0. Und haben jetzt das Spiel gestern gegen, beziehungsweise jetzt am Wochenende gegen Frauenbiburg gehabt. Und haben das auch mit 2-0 gewinnen können, hätte es auch sicherlich höher ausfallen können. Aber am Ende interessiert es, glaube ich, die wenigsten, wie das Spiel ausgegangen ist. Also alles in allem war das eigentlich eine ganz, ganz guter Saisonauftakt. Wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht, sind wir da ganz gut reingekommen und würden das gerne auch im nächsten Spiel am Wochenende gegen Regensburg behalten.
Ja, da hört man schon ein paar bekannte Namen. Ich habe gesehen, Ingolstadt ist momentan Tabellenführer. Calden ist da oben mit dabei. Die haben noch ein Nachholspiel, könnten punktgleich sein. Also das sieht schon danach aus, wenn ihr einen Start habt mit 4 Siegen, einem Unentschieden. Das sind immer noch 5, glaube ich, oder 6 Mannschaften in dem Bereich von einem Sieg. Das spricht ja doch für ein ziemliches Gefälle in der Liga. Und dass der Kampf um Aufstieg relativ lange andauern wird, oder sind da jetzt viele Überraschungsteams dabei im oberen Bereich gerade?
Ja, Zinse. Und ich glaube, dass am Ende des Tages, ich glaube, Forstam ist oben noch mit dabei, die bisher alle Spiele gewonnen haben, die sich jetzt auch als bis ins DFB-Pokal Achtelfinale qualifiziert haben. Forstam ist ein Aufsteiger aus Niederbayern, den eigentlich keiner auf dem Zettel hatte. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages die Tiefe und die Breite des Kaders dann entscheidet, wer den längeren Atem dann hat. So, würde ich sagen. So ein grundsätzlicher fränkischer Pessimismus ist immer dabei. Aber ich glaube, dass wir wirklich eine extrem starke Mannschaft haben, extrem junge Mannschaft haben, inklusive eine Breite im Kader haben, die uns auf jeden Fall ermöglicht, oben mitzuspielen, ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht. Ich glaube, das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Das kann man zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall oben mitspielen. Und am besten auch, und das ist uns wichtig, in der Art und Weise spielen, wie wir es wollen. Also wir würden uns ungern einem Erfolg beugen, der von uns vielleicht nicht so erwartet war, wie wir es gerne gehabt hätten. Wie zum Beispiel, dass wir gegen einen Gegner uns nur hinten reinstellen müssen und nur auf Konter lauern oder sonst irgendwas. Also das würde uns nicht entsprechen, dem Namen nicht entsprechen und wir auch nicht das, was wir wollen würden.
Sozusagen die Club-DNA. Ja, du, quasi, hast mir ja. Grad, du hast mir gerade schon wieder eine Frage vorweggenommen. Das ist mir auch aufgefallen beim Durchklicken. Natürlich, die einzelnen Spielerinnen sagen mir nichts, aber die Anzahl erschien mir relativ hoch. Wahrscheinlich ist es, hast du Jugendspielerinnen wahrscheinlich mit dabei, mit verschiedenen Spielrechten. Wie viele hast du jetzt insgesamt da am Start und wie schaut es da dann aus mit so Doppelspielrechten und Junioren aus dem Juniorenbereich und
ähnlich? Also das ist bei uns in Bayern, oder ich glaube auch, doch, das ist glaube ich in Bayern so, dass es nicht erlaubt, dass man ein Zusatzspielrecht hat für den Erwachsenenbereich, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Kader von insgesamt 23 Spielerinnen. Dazu gehören aber, glaube ich, also 23 Feldspielern, dazu gehören aber zwei Langzeitverletzte. Das ist auch der Kader, mit dem wir gern durch die komplette Saison gehen würden. Wir haben mit zwei aktuell U17-Spielerinnen, welche, die noch aus dem 2002er-Jahrgang sind, dadurch, dass es im Frauenbereich keine A-Jugend gibt, können die A-Jugend gleich überspringen und können im Frauenbereich spielen mit dem älteren Jahrgang. Das heißt, wir haben zwei Spielerinnen aus den 2002er-Jahren, die bei uns ständig mittrainieren und auch bei uns im Kader sind und auch sich so ein bisschen etablieren wollen. Es sind auch Bayern-Auswahlspielerinnen. Denen geben wir so die Möglichkeit, dass sie sich schneller weiterentwickeln aufgrund logischerweise der Stärke der Mannschaft. Haben aber auch hochtalentierte und hoch und richtig gut veranlagte Spielerinnen, die frisch aus der Jugend rausgekommen sind, im 2001er-Jahrgang, die ebenfalls Bayern-Auswahl spielen. Und haben auch die ein oder andere erfahrene Spielerin da, die dann in vielen Situationen in so einem Spiel dann auch wirklich gebraucht wird. Also haben eine ganz gute Mischung, sodass diese Mischung uns definitiv sehr gut durch die Saison tragen kann und wird.
Genau, eine gute Mischung hast du gesagt, aber insgesamt seid ihr ja eher auf der jungen Seite dann,
ja,
was den Altersschnitt angeht, gell?
Ja, deutlich. Also ich glaube, wir haben einen 19er Altersschnitt. Also ich habe letztes Jahr waren wir, glaube ich, habe ich jetzt irgendwo mal gelesen gehabt, waren wir, glaube ich, jünger als die A-Jugend der Jungs. Und damit haben wir vielleicht gespielt. Das war schon sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen deshalb auch. Aber das hilft ja, um dieses Jahr einfach ein bisschen besser reinzukommen. Und die Erfahrung haben wir dann eben letztes Jahr gesammelt. Sind aber auf jeden Fall eine der jüngeren Mannschaften in der Liga.
Ja, jetzt bleiben wir noch mal kurz bei der ersten Mannschaft. Mhm. Wen kann man denn da besonders hervorheben? Also welche Spielerinnen, welche Positionen? Da gibt es doch bestimmt einige, die stark auf sich hinweisen konnten oder die du vielleicht überraschend oder vielleicht auch schon länger im Führungsspielerkreis gesehen hast. Wen kannst du uns denn da nennen?
Ich glaube, dass wir haben eine Ansammlung von ehemaligen Jugendnationalspielerinnen. Wir haben, also das ist jetzt auch nicht so, dass wir, das muss man auch mal klar sagen, das sind nicht alles Spielerinnen, die aus Nürnberg und 20 Kilometer Ecke Nürnberg kommen, sondern das sind schon, also wenn man jetzt überlegt, ich glaube, Lea Paulik, die Torhüterin von uns, wahrscheinlich einer der besten Torhüterinnen ihres Jahrgangs in Deutschland. Die haben wir aus Jena geholt, also aus Thüringen, haben dann auch mit ihr noch eine weitere Spielerin aus Thüringen geholt, auch eine junge aus dem 99er-Jahrgang, haben aber auch Spielerinnen aus Passau oder aus Südtirol und also es ist wirklich eine Ansammlung von vielen Spielerinnen, die dazugezogen sind aufgrund des Sports. Und da ist natürlich klar, wenn wir Spieler nehmen und sie aus dem sozialen Umfeld rausreißen, sage ich mal, dann ist es auch klar, dass das Spielerinnen sind, die ein großes Potenzial haben, um dem Verein zu helfen, um sich hier besser weiterzuentwickeln. Gerade in so einer gemeinsamen Kooperation, wie wir es haben mit der Bertolt-Brecht-Schule, ist das natürlich im Frauenfußball eigentlich eher so ein Novum. Und ja, da sind sicherlich, also wir haben Top-Spieler, die jung sind, wie eben eine Lea Paulik, die herausragend ist für ihr Alter auf ihrer Position, haben aber auch herausragende Feldspieler, die wirklich durch Spielwitztechnik auch glänzen. Ob das jetzt in der Innenverteidigung eine Miriam Steck ist mit einer erfahrenen Spielerin oder ob das jetzt eine Jessica May ist, die wir seit der U15 bereits im Verein hatten, die nach Frankfurt erst gegangen ist und jetzt wieder zurückgekommen ist, auch eine U17-Europameisterschaft schon gewonnen hat mit Deutschland, oder ob das jetzt eben unser Mittelfeld ist mit einer Anna Madel, die aus Passau zu uns kommt, auch übrigens aus einem Partnerverein, die nach Nürnberg gezogen ist. Also wir haben, glaube ich, durch die Bank, würde ich sagen, auf jeder einzelnen Position wahrscheinlich mit die beste die Top 3 der Liga. Und das macht sich jetzt ein bisschen auch auf die Ergebnisse bemerkbar, oder macht sich bei den Ergebnissen ein bisschen bemerkbar.
Und zu einem guten Ausbildungsverein gehört natürlich dann auch ein Leistungszentrum beziehungsweise U-Mannschaften. Und da werden wir uns gleich wieder hören. Da wird uns Osman dann davon noch erzählen.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportradio.de.
Und schon sind wir wieder da. Osman, euer Leistungszentrum, wie ist es aufgebaut? Welche Menschen müssen da arbeiten und was sind denn da so die Zielsetzungen?
Wir haben 2 Jugendmannschaften, die sich im U16 und im U17-Bereich natürlich bei der B-Jugend um die Ausbildung der Mädels kümmern, haben da die letzten Jahre auch immer wieder sehr, sehr gut abgeschnitten. Ziel war es natürlich, dass die maximale Anzahl an Spielerinnen an die erste rauszubringen, hat noch immer wieder Nationalspielerinnen mit an Bord. Es arbeiten grundsätzlich sehr viele im sportlichen Bereich. Das heißt, wir haben natürlich 2, 3 Leute, die sich da um die Organisation kümmern, sich darum kümmern, dass die Richtlinien vom DFB eingehalten werden zum Lizenzierungsverfahren. Da hilft das NLZ aber ganz, ganz gut. Und das heißt, das bekommen wir ganz gut gewuppt. Wir haben sehr viele Trainer, die sich wirklich individuell auch um die Spieler kümmern. Wir haben viele Internatsspieler jetzt dieses Jahr da. Ich glaube, wir haben zwischen 7 und 10 Internatsspieler. Ich sage zwischen, weil das immer variiert, weil viele aus dem Internat rauskommen und dann gerne in eine Wohngemeinschaft möchten. Haben aktuell sehr viele Spieler, die wir außerhalb von Bayern holen mussten, weil uns die Qualität da ganz gut gefallen hat von den jeweiligen Spielern und sie einfach das ganze Projekt mit angehen wollte. Und wir arbeiten mit der Bertolt-Brecht-Schule ganz eng zusammen. Das ist so, dass die Mädels 2-mal Vormittagstraining haben, 3-mal Nachmittagstraining haben. Vormittags können wir eigentlich mit fast der gesamten 17-Mannschaft trainieren. Das Ziel ist natürlich dabei, dass sowohl die Bertolt-Brecht-Schule als auch wir sehr daran interessiert sind, dass diese Mädels eine ordentliche Ausbildung bekommen. Fußball ist ganz nett und gut, doch hätten gerne, und so wie es dann auch bei den Jungs ist, dass diese Mädels am Ende des Tages einen Schulabschluss in der Hand haben und einen guten Schulabschluss in der Hand haben und versuchen, Fußball bzw. Leistungssport und Schule zu kooperieren bzw. gemeinsam auch stattfinden zu lassen. Das macht die Bertolt-Brecht-Schule mit Uwe Köberlein und Thomas Burger eigentlich ganz gut und erleichtert uns so ein bisschen das Leben. Das ganze Projekt bzw. die ganze Kooperation, die ist im Frauenfußball eigentlich nicht so gängig, wie es im Männerfußballbereich ist. Deswegen sind wir da nicht nur Bayerns Vorreiter, würde ich sagen, in Kooperation Schule und Verein, sondern sind auch für viele Vereine und Schulen außerhalb von Bayern ein Vorbild. Und das macht mich sehr stolz, weil ich auch weiß, dass ein Michael Kölner sehr darauf bedacht ist, eben, dass die Schule nicht zu kurz kommt und dass er auch immer wieder drauf schaut, dass da alles läuft und dass er sich dann auch immer wieder informiert darüber, ob alles in Ordnung ist mit den Mädels und beglückwünscht uns dann, wenn wir dann den Titel zur Süddeutschen Meisterschaft holen im U17-Bereich. Und ja, das läuft eigentlich parallel zu dem, was die Jungs machen, eigentlich ähnlich.
Ihr seid mit beiden U-Mannschaften momentan in der Bayernliga, wenn ich das richtig...
Nee, die U16 ist in der Bayernliga und die U17 in der Bundesliga.
Ah, okay, immer noch. Ah, habe ich das falsch gelesen vorhin. Da seid ihr in der Bundesliga, also die ist dann auch zweigleisig in Deutschland oder wie ist das aufgebaut?
Nee, die ist auch wie bei den Jungs, die geht, es gibt die Bundesliga Süd, es gibt die Bundesliga Nord, also die ist dreigleisig und es gibt die Bundesliga Südwest, glaube ich, oder Nordwest, Nordost und Süd.
Ah, okay.
Ist in drei aufgeteilt und ist auch, glaube ich, bei den Jungs in drei aufgeteilt, nur ein bisschen anders. Und ja, also ist da auch 1:1 genauso vom DFB geregelt.
Und in der U16 gibt es da auch eine Bundesliga oder ist Bayernliga da das Höchste, was man spielen kann?
Dadurch, dass wir schon bereits in der B-Jugend mit der B1 sozusagen in der Bundesliga spielen, dürfen wir mit der U16 ja nicht höher spielen, weil nach der Bayernliga würde eben die U17-Bundesliga kommen. Und deswegen dürfen wir nicht. Das heißt, wir spielen maximal hoch mit beiden Jugendmannschaften.
Das habe ich nicht gewusst. Sehr interessant. Ja, das ist ja schön. Und da habt ihr auch eine Tradition, gell? Dass ihr in der U17 schon sehr erfolgreich seid.
Ja, das ist schon seit einigen Jahren auch so gewesen. Wir hatten immer wieder Top-Nationalspielerinnen oder haben Top-Nationalspielerinnen ausgebildet. Das ist auch immer wichtig zu sagen, dass wir die ausgebildet haben und dass die nicht extern zu uns gekommen sind, schon bereits als Nationalspieler. Wir hatten, glaube ich, in dem 99er, 2000er Jahrgang 5 Nationalspieler in der Startelf. Das heißt, das war schon eigentlich für den Frauenfußballbereich sehr ungewöhnlich, dass die alle aus einer Mannschaft kamen, hatten aber auch mit vielen anderen Spielerinnen Erfolg, ob das jetzt eine Bayern-Auswahlspielerin war oder ob das jetzt eine Spielerin war, die gar keine Auswahl war. Wir waren sowohl in der Halle, was es ja im Jugendbereich noch gibt, als auch außen auf dem Feld sehr erfolgreich mit den Mädels und sind aktuell immer noch und legen auch sehr, sehr viel Wert drauf, weil wir wissen, dass am Ende des Tages dann solche Jugendspieler dann in der ersten landen und wir sie dann natürlich so ausgebildet haben wollen würden, wie wir es gerne hätten. Und wenn man eine Spielerin bereits mit 17 in die erste oder mit 18 in die erste Mannschaft holt, die von einem anderen Verein kommt, dann ist das halt immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben ein einheitliches Konzept, sowohl in der U16, die sich bis zur ersten Frauenmannschaft hochzieht, also ob das jetzt Standardsituationen sind oder ob das jetzt Spielaufbau, Spiel gegen den Ball ist, das Konzept, wie wir pressen, das Konzept, wie wir angreifen, das ist alles durchgehend gleich, beziehungsweise wird versucht, durchgehend gleich zu halten. Manchmal ist es in der ersten ein bisschen schwierig, weil die erste etwas erfolgsorientierter spielen muss, als es die Jugendmannschaften sind. Und ja, da gehen wir auch ganz nach dem Motto, also wenn du in 4 Jahren mit der U17-Bundesliga aufhörst und ob du Vierter oder Fünfter geworden bist, das weißt du nicht, das, was du hast, ist halt die Ausbildung nach 4, 5 Jahren. Und wenn die in Ordnung war, und dann kann man auch sagen, dass das Mädel einen guten Karrierestart hatte. Mhm.
Ja, wie schlagen sich denn die zwei U-Teams von euch so in der Saison?
Wir haben vorgestern den ersten Spieltag der U16 gehabt. Die U16 startet als U16, ist aber normalerweise eine U15-Mädchenmannschaft. Wir haben für uns gesagt, dass dadurch, dass unsere U16 die letzten 2 Jahre Erster in der Bayernliga wurde, mussten wir überlegen, ob es Sinn macht, mit einer U16 in der Bayernliga Erster zu werden und diese Mädels dann quasi gegnerlos in der Bayernliga spazieren zu lassen, ob das dann, ob Ertrag und das Ergebnis, beziehungsweise ob das Ergebnis dann für uns passt. Da haben wir uns entschieden, dass wir gerne die Mannschaft verjüngen würden, einfach nur, um so ein bisschen den Entwicklungsprozess unserer Mädels ein bisschen zu beschleunigen im U15-Bereich. Haben dann mit einer U15 angefangen, die jetzt am Wochenende gegen Passau gespielt hat und ich glaube 4-1 verloren hat, war allerdings so, dass wir, glaube ich, im Schnitt, das hat mir unsere Geschäftsführerin gesagt, unsere Mädels im Schnitt 2 Jahre jünger waren als der Gegner. Und das ist halt schon auch im Frauenfußball, nicht nur im Männerfußball, sondern auch im Frauenfußball schon eine Hausnummer, haben sich aber nichtsdestotrotz ganz gut geschlagen. Den Weg würden wir auch weitergehen. Also uns interessiert es da jetzt nicht, ob wir jetzt der Zweite oder Dritte geworden sind in der Bayernliga. Also im Endergebnis zwar ganz schön. Das, was zählt, ist aber eben die Ausbildung dieser Mädels. Im U17-Bereich haben wir am Samstag 2-1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Nach einem extrem schwierigen Start in Freiburg haben wir jetzt gegen Eintracht Frankfurt zu Hause 2-1 gewonnen und stehen da auch, glaube ich, im Tabellenmittelfeld jetzt aktuell ganz ordentlich da. Also alles just in time. Wir sind da, stehen da voll hinter unserem Konzept und ziehen das auch durch und alle Mannschaften ziehen da auch mit und das macht auch Spaß.
Ja, das klingt auch wirklich nach einem tollen Konzept und nach guten Erfolgen jetzt schon auch früh in der Saison jeweils. Wie ist es denn bei euch mit dem Umsatz und mit dem Sponsoring und auch den Stellen, die ihr so habt? Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass nicht alle Spielerinnen Profis sind oder dass ihr von den Sponsoring-Einnahmen, die jetzt in der Bundesliga die Herren generieren, dass ihr da was abbekommt. Seid ihr da komplett extra? Habt ihr da eigene Sponsoren oder hängt ihr da sehr stark noch am Herrenbereich mit dran?
Nee, also auch wenn ich jetzt sicherlich der falsche Typ bin fürs Marketing oder fürs Fachwissen, ist es so, dass wir einen Großteil der Sponsoren schon immer noch selbst haben und das läuft auch über uns selbst. Das heißt, es läuft nicht über die Lizenzspielabteilung oder über den Verein, sondern es geht über die Frauenabteilung. Das heißt, die jeweiligen Sponsoren können sich dann auch bei unseren Marketingleuten melden. Dann haben wir auch immer ein offenes Ohr und das kann man dann auch gerne machen. Ich weiß jetzt bloß, dass mit Michael Meske man in der Vergangenheit einen extrem guten Kontakt hatte, der uns oder den Frauenbereich auch sehr, sehr unterstützt hat. Viel geholfen hat, auch gerade in dem Bereich Sponsoring und Sponsoring-Pool. Und da kann man sich auf jeden Fall, wer Interesse hat, kann sich da an der richtigen Stelle gerne melden und kann gern da Sponsoring-Anfragen loswerden. Aktuell ist es so, dass wir noch komplett getrennt sind, was die Finanzierung angeht. Es sind auch keine Vollprofis bei uns dabei, also auch wenn es die dritte Liga ist, das ist im Frauenbereich ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es selbst in der ersten Liga keine Vollprofis, also es gibt weniger Vollprofis in der ersten Liga als, glaube ich, Spieler, die nur halbtags oder Spieler, die das halbtags machen. Das ist eher die gängige Art. Und bei uns ist es dann eben genauso. Also wir sind sehr viele Schüler, sehr viele Studentinnen, die dann nebenbei ihr Hobby zum Alltag machen.
Ja, das.
Und das ist auch ganz gut.
Ja, Wahnsinn, gell? Auch was die da für Zeit reinstecken. Da würde ich sagen, ich als wichtigster Influencer in Deutschland wahrscheinlich rufe auch dazu auf: spendet. Nein, sponsert, nicht spenden, sponsert den Fußball beim Club. Ja, super. Sehr interessant. Also ich habe viel gelernt jetzt schon in der letzten halben Stunde. Bin sehr interessiert, werde das auch weiterverfolgen und dich gerne nochmal zu Gast haben. Ich würde...
Dankeschön, bist auch recht herzlich eingeladen.
Ja, wenn ich mal meine Eltern besuche, schaue ich vielleicht mal zu euch.
Bitte ich doch drum.
Das wäre jetzt auch genau meine allerletzte Frage. Wann kann man denn euch wo das nächste Mal oder die nächsten Male sehen?
Ich glaube, also wir spielen am Sonntag im Pfalzner Weiher unsere Heimspiele, das heißt die erste Frauenmannschaft. Da würde ich doch auch gleich einen Aufruf starten und bitten, gegen den SC Regensburg die Mails zu unterstützen. Ich glaube, dass die Profis am Samstag spielen. Das heißt, man hätte am Sonntag auf jeden Fall die Zeit. 15 Uhr müsste es sein, am Pfalzner Weiher gegen den SC Regensburg und alle anderen Termine kann man, glaube ich, unserer Instagram-Seite bzw. unserer Homepage dann auch entnehmen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar Leute zuschauen. Wir wissen ja auch, dass beim Handball schon bereits einige zugeschaut haben und die Handballfrauen welche unterstützt haben. Ich glaube, die Mädels haben sich das auch mit dem ganzen Aufwand und mit der Identifikation, die sie mit dem Verein haben, auch verdient, dass man die da mal vielleicht am Seitenrand für 90 Minuten unterstützt. Die Möglichkeit hat man dafür am Sonntag um 15 Uhr, falls neu.
Ja, dann würde mich sehr freuen, wenn es mindestens eine Person ist aus meiner Twitter-Timeline oder die den Podcast hören. Bitte per T-Shirt oder per Plakat. Dann gibt der Osman ein Bier aus.
Genau, oder zwei.
Okay, das zweite kommt dann von mir.
Aber nur für die eine Person.
Ja, du hast schon gesagt, bei Instagram kann man die Clubfrauen finden. Bei Twitter unter @clubfrauen könnt ihr folgen. Da wird auch immer gepostet, was so los ist und wie man an Infos kommt. Danke, Osman. Es war sehr interessant, es war sehr schön.
Danke dir, Jakob. Vielen Dank.
Und wir werden uns dann im Laufe der Hinrunde nochmal hören und schauen mal, wie sie sich dann nach dem 5. Spieltag weitergeschlagen haben.
Werden wir machen. Bis dann.
Das war's mit der 5. Folge von Entenmanns Ecke, die nächste Woche eine kleine Pause einlegen wird. Nicht, weil ich keine Podcasts aufnehmen kann, sondern weil wir englische Woche haben und da ballern wir euch zu mit Content, dass es nicht noch eine weitere Folge braucht. Wir haben in dieser Woche noch die Nachbesprechung zum letzten Spieltag. Da war ich auch zu Gast bei Felix mit Simon Strauß. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört es euch an. Es folgt in dieser Woche noch das Gegnergespräch über Hannover 96. Dazu gibt es dann noch das Bulli-Special, da werde ich auch am Start sein. Und am Wochenende werden wir hoffentlich gemeinsam unseren ersten Sieg feiern. Das Nachgespräch hört ihr dann nächste Woche hier bei meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.